Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen auf den Predigtext hören, den wir in den Psalmen 42 und 43 finden. Also genau den Psalm, den wir gerade besungen haben, Psalm 42 und 43. Wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Meine Tränen sind mein Brot geworden, Tag und Nacht, weil man den ganzen Tag zu mir sagt, wo ist denn nun dein Gott? Daran will ich denken und vor mir ausschütten meine Seele, wie ich einen Herzog in der Schar sie führte zum Hause Gottes, mit Klang des Jubels und Dankes, ein feierlicher Aufzug. Warum bist du so aufgelöst, meine Seele, und stöhnst in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen, das Heil meines Angesichts und meinen Gott. Mein Gott, aufgelöst ist in mir meine Seele, darum denke ich an dich aus dem Land des Jordan und des Hermon vom Berg Misar. Urflut ruft der Urflut zu beim Brausen deiner Wassergüsse, alle deine Wogen und deine Wellen sind über mich hingegangen. Des Tages wird der Herr seine Gnade aufbieten und des Nachts wird sein Lied bei mir sein, ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Sagen will ich zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich trauernd einhergehen unter dem Druck meines Feindes? Wie Mord in meinen Gebeinen höhnen mich meine Bedränger, indem sie den ganzen Tag zu mir sagen, wo ist denn nun dein Gott? Warum bist du so aufgelöst, meine Seele, und was stöhnst du in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen, das Heil meines Angesichts und meinen Gott. Schaffe mir Recht, Gott, und führe meinen Rechtsstreit mit der gnadenlosen Nation. Vom Mann des Betrugs und des Unrechts rette mich, denn du bist der Gott meiner Zuflucht. Warum hast du mich verworfen? Warum muss ich trauernd einhergehen unter dem Druck meines Feindes? Sende dein Licht und deine Wahrheit. Sie sollen mich leiten, mich bringen zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. So werde ich kommen zum Altar Gottes, zum Gott meines Jubels und meiner Freude. Und ich werde dich preisen auf der Zither, Gott, mein Gott. Was bist du so aufgelöst, meine Seele? Und was stöhnst du in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen, das Heil meines Angesichts und meinen Gott. Gott segne sein Wort an uns. Wir Menschen, sofern wir nicht stumm sind, reden während unseres Lebens mit Tausenden von anderen Menschen. Mit einigen wechseln wir viele Worte, mit anderen vielleicht nur sehr wenige. Dann gibt es Menschen, mit denen wir gar nicht reden, auch nicht reden wollen. Und es gibt Menschen, mit denen wir sehr gerne reden und deshalb auch sehr viel reden. Menschen, mit denen wir sehr viel reden, sind unsere Ehefrau oder unser Ehemann, unsere engsten Freunde, unser Partner oder unsere Eltern. Bei einigen ist es auch der Friseur. Jeder hat in seinem Kopf wahrscheinlich eine Person, mit der er sehr viel redet. Jeder von uns denkt an eine Person, mit der er sehr viel redet, mit der er sehr viele Dinge teilt. Trotzdem, die Person, mit der wir alle am meisten reden, ist nicht irgendjemand anders, sondern wir selbst. Meistens reden wir zwar nicht laut mit uns selbst, das wäre auch etwas eigenartig, aber in unseren Gedanken führen wir ständig Gespräche und Konversationen, was auch völlig normal ist. Wir diskutieren mit uns selbst. Und weil es gerade so ist, dass wir am meisten mit uns selbst reden, ist es umso wichtiger, was der Inhalt dieses Gesprächs ist und worauf wir unsere Gedanken lenken. Und das gilt vor allen Dingen in Zeiten der Not, der Anfechtung, wenn uns das Leid trifft. Wenn wir uns die Psalmen ansehen, werden wir merken, dass es auch immer hier wieder Passagen gibt, in denen die Psalmisten zu sich selbst reden. Zu dem Hintergrund des Psalms können wir leider nichts Genaues sagen. Er wurde von Nachkommen der Sippe Korahs verfasst, wobei der Zeitpunkt ungenannt bleibt. Und bei diesen Korahiten handelt es sich um Tempelsänger oder Liturgen. Aber vom Text selber her können wir auf einige Dinge schließen. Der Psalmist befindet sich wohl unfreiwillig weit weg von zu Hause. Er kann nicht an den Gottesdiensten teilnehmen. Seine Feinde spotten über seinen Glauben. Alles in allem also keine wirklich rosige Situation. Weshalb einige Ausleger auch gesagt haben, dass man in diesem Psalm auf geistliche Depression trifft. Und der Psalm beginnt damit, dass der Tempelsänger seine große Sehnsucht nach Gott zum Ausdruck bringt. Und um die Größe dieses Verlangens hervorzuheben, gebraucht er ein Bild. Das Bild einer Hirschkuh, die nach Wasser lechzt. Wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, o Gott. In der hebräischen Sprache wird an dieser Stelle deutlich, dass er seine Sehnsucht nach Gott als intensiver bezeichnet als den Durst der Hirschkuh nach Wasser. Und im nächsten Vers führt er das Bild weiter aus. Meine Seele dürstet nach Gott, dem lebendigen Gott. Die Hirschkuh schreit nach Wasser, sie lechzt danach. Das Wasser ist lebensnotwendig für das Tier. Und dieselbe Lebensnotwendigkeit verbindet der Psalmist mit der Gegenwart Gottes in seinem Leben. Innerlich ausgetrocknet, ausgeprungen bis auf den letzten Tropfen. Gott, ich brauche deine Gegenwart, die mich wie Wasser belebt. Die Psalmisten, wenn wir uns das gesamte Psalmbuch einmal anschauen, die Psalmisten hatten diese Sehnsucht nicht nur in guten Tagen. Es ist interessanterweise sogar so, dass sie diese Sehnsucht in den schweren Stunden ihres Lebens zum Ausdruck bringen. David spricht im Psalm 27, umringt von Feinden, eines habe ich vom Herrn erbeten, nach diesem einen trachte ich über allem anderen, im Hause des Herrn zu sein. Und im Psalm 63, den wir heute schon gehört haben, können wir lesen, wie David auf der Flucht in der Wüste ausruft, Gott, mein Gott bist du, nach dir suche ich, es dürstet meine Seele nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. Manchmal handelt es sich bei dieser Sehnsucht um eine Sehnsucht, die in tiefer Zuversicht und Freude ausgesprochen wird. An anderer Stelle ist diese Sehnsucht aber vielmehr von innerem Kampf, sogar von Verzweiflung gekennzeichnet. Und so auch in unserem Text. Ich möchte unseren Text in drei Punkte aufteilen, sehr klassisch, und sage vorher schon, dass der erste Punkt etwas länger wird als die letzten beiden. Das liegt aber daran, dass wir beim ersten Punkt etwas mehr auf einige Sachen eingehen müssen, die nachher dann wichtig sind für das Verständnis der letzten beiden Punkte. Und der erste Punkt lautet, harre auf Gott, wenn du dich fragst, ob seine Gnade von dir gewichen ist. Harre auf Gott, wenn du dich fragst, ob seine Gnade von dir gewichen ist. Wie ein Tier, das kurz davor ist, wegen Verdursten zugrunde zu gehen, schreit in dem Psalmisten alles nach der Gegenwart Gottes, sodass diese Frage in ihm aufkommt, wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Ja, es ist also keine freudige, keine hoffnungsvolle Sehnsucht, sondern eine existenzielle Sehnsucht. Ein verzweifeltes Fragen. Wir haben manchmal, wenn wir diesen Psalm lesen, eine etwas romantische Vorstellung von Sehnsucht nach Gott. Ja, Sehnsucht nach Gott kann voller Hoffnung, voller Freude sein. Aber das ist nur die eine Seite. Es kann auch so sein wie in diesem Text. Ein Verlangen nach Gott aus einem von Fragen gequälten Herzen. Wann werde ich endlich wieder in Gottes Nähe sein? Und in diesem Moment kommt es dem Psalmisten so vor, als würde seine Durststrecke niemals zu Ende gehen. Er sehnt sich danach, wieder Gottes Gegenwart in seinem Leben zu erfahren, was es heißt, dass Gottes Gegenwart sein Leben erfüllt. Er möchte wieder die Freude haben, die er früher mal erlebt hat. Diese Erlebnisse der Freude kommen ihm schon so weit weg vor, er erinnert sich nur noch schwach daran. Und jetzt eine gähnende Leere, die ihn zermürbt, weil sich einfach nichts zu ändern scheint. Er fragt, wann werde ich wieder kommen vor Gottes Angesicht? Wir finden in der Bibel ja immer wieder den Ausdruck Angesicht Gottes. Und dieser Ausdruck beschreibt die Gegenwart einer Person im Raum. Und in Bezug auf Gott beschreibt es noch mehr. Ihr alle kennt wahrscheinlich den priesterlichen Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Und typisch für die hebräische Sprache ist hier die parallele Struktur, die uns deutlich macht, dass alle drei Satzteile dasselbe aussagen. Womit wir zu dem Ergebnis kommen, Segen bedeutet, dass Gott sein Angesicht über dir leuchten lässt. Dass Gott dir Frieden schenkt, wenn er sein Angesicht über dir sein lässt. Und vielleicht merken wir jetzt, wie der Psalmist fühlt, was er empfindet, wenn er diese Frage stellt, wann werde ich endlich Gottes Angesicht sehen? Er hat das Gefühl, Gottes gnädige Zuwendung sei von ihm gewichen. Seine Empfindung ist, dass Gottes Frieden, sein Segen, ja seine Gnade weg sind aus seinem Leben. Es fühlt sich für ihn so an, als sei Gottes Freundlichkeit von ihm gewichen. Und statt, dass diese innere Zermürbung aufhört, statt, dass der Durst endlich gestillt wird, sehen wir etwas anderes. Tag und Nacht sind meine Tränen mein Brot. Er fühlt sich von Gott verlassen, glaubt, dass Gottes Gnade von ihm gewichen ist und sein Durst scheint nicht gestillt zu werden. Er bekommt nicht das lebendige Wasser, nach dem er sich so sehnt. Alles, wovon er sich ernährt, sind seine Tränen. Auf der einen Seite ist es natürlich eine Übertreibung, um seine Bedrückung und Trauer deutlich zu machen. Auf der anderen Seite wird dadurch sehr deutlich, wie tief diese Verzweiflung ist. Gott, du sagst in deinem Wort, dass wir dein Angesicht suchen sollen. Und ich suche es doch, aber ich finde dich nicht. Warum lässt du dich nicht finden? Das sind die Gefühle, die in ihm aufsteigen. Für uns europäisch geprägte Christen ist es fast ein bisschen befremdlich, so über Gefühle zu reden. Aber wir sollten diese Gefühle wirklich ernst nehmen, die er hier anspricht. In so einer Trauer und Verzweiflung sind wir meist sehr angreifbar. Im Moment des Zweifels kommen in uns Stimmen hoch, die unseren Glauben an Christus, den Glauben an den lebendigen Gott in Frage stellen. Und genau das geschieht bei dem Psalmisten jetzt. Den ganzen Tag hört er seine Feinde fragen, wo ist denn nun dein Gott? Und machen wir uns nichts vor, solche Momente sind entweder schon in unserem Leben aufgekommen oder sie werden noch kommen. Es muss nicht unbedingt so sein, dass wirklich Menschen uns gegenübertreten und uns mit Fragen und Zweifeln überrumpeln. Wenn man sich die Geschichten in der Heiligen Schrift ansieht, wird man merken, dass Fragen stellen oder in Frage stellen eine der beliebtesten Methoden des Teufels ist, um die Menschen von Gott wegzuführen. So lief es im Paradies ab, sollte Gott wirklich gesagt haben. So lief es bei der Versuchung Jesu ab, steht nicht geschrieben. Es werden Fragen gestellt. Und genauso wird hier eine Frage gestellt, wo ist denn nun dein Gott? Und wir werden in solche Situationen kommen, in denen Fragen und Zweifel in uns aufsteigen, die wir entweder selber stellen oder die der Feind uns permanent in die Gedanken spielt. Glaubst du wirklich, dass dein kleiner Glaube reicht? Gott wird dich verstoßen wegen der Sünde, die du getan hast. Guck mal, wie heilig er ist und du bist sowas von schlecht. Du willst Gottes Kind sein? Was ist, wenn wir vom Leid mitten ins Gesicht getroffen werden? Kommen da nicht manchmal Fragen, wo ist denn nun dein Gott? Bei Hiob war es ja nicht mal irgendein Feind, der eine Frage gestellt hat. Es war der Mensch, den er am meisten liebte, nämlich seine Frau. Seine Frau kam zu ihm und sagte ihm, hältst du immer noch fest an deiner Frömmigkeit? Sage dich von Gott los und stirb. Es war seine Frau, die kam und diese Frage stellte. Was ist in Situationen, in denen wir daran zweifeln, ob wir Gottes Kinder sind? Kommen da nicht auch manchmal Fragen auf, ob Gottes Gnade nicht doch von mir gewichen ist? Guck mal, wie oft du schon gesündigt hast. Glaubst du wirklich, dass Gott dich noch haben will? Ganz platt gefragt. Was sollen wir tun in solchen Momenten, die wir alle kennen oder noch kennenlernen werden, wenn wir denn Gottes Kinder sind? Wie sollen wir auf diese Fragen, auf diese Zweifel reagieren? Und ich glaube, die erste Antwort des Glaubens, so nenne ich sie, begegnet uns in Vers 6. In Vers 6 begegnet uns zum ersten Mal ein Refrain. der dann wieder in Vers 12 und dann am Ende von Psalm 43 vorkommt. Und durch diesen Refrain wird die Struktur des gesamten Textes maßgeblich geprägt, ja, sodass man diesen Psalm in drei Teile aufteilen kann. Und ich glaube, dass uns in diesem Refrain die Antwort auf die Fragen begegnet. Es ist keine Antwort, die als Patentlösung die Garantie gibt, dass die Probleme sich dann ganz von alleine lösen. Es ist die Antwort, die der Glaube ausspricht, mitten in den Fragen. Was geschieht in Vers 6? Der Psalmist wendet sich an sich selbst, und zwar direkt. Er spricht sich selbst, seine Seele an und stellt eine Frage: Warum bist du so aufgelöst, meine Seele, und warum bist du so unruhig in mir? Hier, an dieser Stelle, wird der Monolog, das Selbstgespräch, auf die Spitze getrieben, indem er sich selbst eine Frage stellt. Und wenn er von Seele spricht, meint er damit nicht irgendeine Instanz, die in ihm ist oder außerhalb von ihm ist, er meint sich selbst, seine Persönlichkeit. Und was er damit macht, ist, er beschreibt nochmal seinen Zustand, er nimmt sich ernst, sein Empfinden, und er leitet über zur Antwort des Glaubens. Er verschönert nicht sein Empfinden, seine Gefühle. Es ist also keine Selbstmotivation, die wir hier finden. Es ist auch keine Alles-nur-halb-so-wild-Methode. Er versucht nicht, das Problem kleinzureden. In dieser Frage an sich selbst spricht er erstmal ganz offen an, wie er sich fühlt. Es bringt nichts, Probleme zu verschweigen, und es bringt nichts, Gefühle zu verschweigen. Klagen ist besser als zu verzagen, um es ganz einfach zu sagen. Und jetzt macht er noch etwas anderes. Er leitet über zu der Antwort des Glaubens, indem er weiter zu sich selber spricht: Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen, das Heil meines Angesichts und meinen Gott. Und der Ausdruck, das Heil meines Angesichts, klingt ja etwas befremdend, aber was der Psalmist einfach damit sagen will, ist, dass Gott sein Retter ist. Gott ist sein Retter, denn ich werde ihn noch preisen, meinen Retter und meinen Gott, könnten wir anders übersetzen. Und diese Antwort des Glaubens tritt dreimal auf, sie hat jedes Mal dieselbe Form, aber sie steht jedes Mal in einer anderen Perspektive. Einfach deshalb, weil die Verse davor immer eine etwas andere Betonung haben. Sie werfen eine andere Frage auf. Aber jedes Mal ruft der Refrain aus: Harre auf Gott. Das ist die Antwort des Glaubens. Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen, meinen Retter und meinen Gott. Und was heißt das jetzt? Es bedeutet: Harre auf Gott, wenn du dich fragst, ob Gottes Gnade und sein Friede von dir gewichen sind. Harre auf Gott. Und wie schon erwähnt, hierbei handelt es sich nicht um eine leere Aufmunterungsformel, um einen psychologischen Trick. Es handelt sich ja auch nicht um ein Rezept zur sofortigen Lösung der Probleme. Hey, du musst nur Gott vertrauen, dann werden sich die Probleme schon verabschieden. Seien wir doch mal ehrlich. Solche Sätze sind doch meistens noch mehr Schmerz, wenn man Schmerz hat. Wenn Menschen auf uns zukommen und wir sind im Leiden und Menschen kommen zu uns und sagen ganz lässig: Du musst nur Gott vertrauen. Sind es wirklich die äußeren Probleme, die ihn gerade in diesem Moment so beschäftigen? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass die äußeren Probleme zu etwas anderem geführt haben, und zwar zu dem Empfinden, dem Gefühl, das er hat, und sein Eindruck ist: Gottes Gnade ist von mir gewichen. Seine Lebensumstände haben in ihm Fragen aufkommen lassen, und diese Frage steht im Mittelpunkt, diese Zweifel daran, ob Gottes Gnade noch über ihm steht. Das Interessante ist, dass er inmitten dieser Zweifel nicht irgendwo hingeht, sondern zu sich selbst ruft: Harre auf Gott. Er richtet seine Persönlichkeit, seine Seele auf den Gott, der sein Gott ist, sein Retter ist. Und warum tut er das? Weil der Psalmist weiß, dass es nur einen einzigen Weg gibt, sein aufgewühltes Herz zur Ruhe zu bringen. Und das ist in der Ausrichtung auf Gott. Er richtet sein Herz auf Gott aus. Ich weiß, das klingt natürlich sehr toll, sein Herz auf Gott ausrichten, aber was heißt das eigentlich? Es bedeutet, sein Herz auf Gott ausrichten bedeutet, dass ich meine Gedanken weg von meinem Empfinden, weg von meinen Gefühlen, weg von meinen Taten auf das richte, was Gott getan hat, und zwar in seinem Sohn. Richte deine Gedanken auf Gott. Schau auf zu Christus in den Zweifeln, in den Anfechtungen, in den Fragen. Schau auf das, was er vollbracht hat. Denn, dass Gottes Gnade niemals von dir weichen wird, hat seine Grundlage in der Tat Christi. Deswegen ruft uns der Schreiber des Hebräerbriefs auf, dazu, was wir im Glaubenskampf tun sollen. In Hebräer 12, 2 bis 3, da lesen wir: Und lasst uns unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorangegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich, und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus Christus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, das was Christus getan hat, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Gott hat in seinem Sohn einen Bund mit denen geschlossen, die ihm glauben. Und er wird niemals seine Gnade von ihnen weichen lassen. Und deshalb, wenn dein Herz unruhig ist, dann geh dorthin, wo das Herz des Sohnes Gottes für dich blutete. Durch seinen Tod ist der Weg ein für alle Mal frei. Gott wird seine Gnade niemals von denen nehmen, die seine Kinder sind, wegen Christus. Und deshalb wendet sich der Psalmist an seinen Gott, an seinen Retter. Und deshalb ist die Antwort des Glaubens: Harre auf Gott, wenn du glaubst, seine Gnade sei von dir gewichen. Und erkenne, dass wegen seinem Sohn seine Gnade niemals von dir weichen wird. Und wenn der Teufel fragt, bist du dir auch ganz sicher, dass Gott seine Gnade nicht von dir genommen hat, dann können wir ihm aus aller Zuversicht mit Paulus antworten: Er hat seinen eigenen Sohn nicht für uns verschont. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Und deshalb macht der Psalmist genau das Richtige. Er wendet seine Gedanken ab von der Erinnerung an die freudigen Tage und richtet sie auf Gott. Er geht weg von der Nostalgie und preist Gott. Die Person, mit der ich am meisten rede, bin ich selbst. Und deshalb ist es ungemein wichtig, mit welchen Dingen ich meine Gedanken fülle. Und gerade in solchen Momenten des Zweifels ist es wichtig. Wenn wir den 63. Psalm lesen, dann werden wir merken, dass sich David dort ebenfalls mit einer großen Sehnsucht nach Gott ausstreckt. Und er lässt uns auch erfahren, wie er seine Seele sättigt. Er schreibt dort: Ich werde satt, indem ich an dich denke in der Nacht. Ich werde satt, indem ich an dich denke in der Nacht, über dich nachsinne auf meinem Lager. Fülle deine Gedanken mit Christus, mit dem Evangelium, mitten in deinem persönlichen Leiden. Und dir wird immer wieder aufs Neue bewusst, dass Gottes Gnade und seinen Frieden niemals von dir weichen wird. Der Psalm lehrt uns eigentlich sehr viel über die Wichtigkeit unserer Gedanken und womit wir sie füllen sollen. Aber der Kampf des Psalmisten geht weiter und wir werden merken, dass die Zweifel und Fragen nicht abnehmen, sondern weitergehen, auch wenn sie jetzt eine etwas andere Perspektive haben. Eine andere Perspektive in dem Sinne, dass in dem Psalmisten nun eine andere Frage aufkommt. Eine weitere schmerzhafte Frage. Und der zweite Punkt ist: Harre auf Gott, wenn du glaubst, er habe sich gegen dich gewandt. Harre auf Gott, wenn du glaubst, er habe sich gegen dich gewandt. Wenn wir einmal Vers 8 uns ansehen, der etwas komisch klingt, natürlich etwas eigenartig. Wir lesen ihn noch einmal: Urflut ruft Urflut zu beim Brausen deiner Wassergüsse. Alle deine Wogen und deine Wellen sind über mich hingegangen. Wie leicht ist es doch zu glauben, dass Gott für mich ist, wenn es mir gut geht. Es ist um einiges einfacher, andere darauf hinzuweisen, dass Gott für sie ist, oder? Aber was ist, wenn mich das Leid trifft? Was, wenn ich nur noch durch Todesschatten wandere? Was, wenn eine Welle nach der anderen auf mir landet und ich keine Zeit habe, um zu atmen? Glaube ich dann immer noch zu leicht, dass Gott für mich ist? Und der Psalmist empfindet in diesem Moment so, als sei Gott gegen ihn. Das macht vor allem der 8. Vers deutlich. Alle deine Wogen und deine Wellen sind über mich hingegangen. Sein Leben und sein inneres Dasein kommen ihm vor wie ein riesengroßes Chaos. Deshalb gebraucht er auch einen Begriff, den wir aus der Schöpfungsgeschichte kennen. Und aus der Geschichte Noahs. Urflut, Tiefe. Das steht für Unordnung, Chaos, Zerstörung. Und es steht für Gericht, wie bei Noah. Und dass er es an dieser Stelle gebraucht, ist umso bezeichnender, weil er damit deutlich macht, dass es sich für ihn so anfühlt, als habe sich Gott gegen ihn gewandt. Ich möchte an dieser Stelle kurz darauf hinweisen, dass wir hier ein wunderbares Beispiel von Ehrlichkeit vor Gott sehen. Es ist eigenartig, dass man überhaupt darüber reden muss, weil Gott ja unsere Herzen kennt. Aber wir schaffen es tatsächlich manchmal, jedenfalls versuchen wir es manchmal, Gott nicht alles zu sagen. Aber wir sehen hier Ehrlichkeit vor Gott. Und zwar Ehrlichkeit in dem Sinne, dass der Psalmist sich nicht scheut, seine Gefühle offen anzusprechen. Er ist ehrlich, was seine Gefühle, seine Fragen, Empfindungen und Zweifel angeht. Und die Psalmisten, so hat Spurgeon einmal gesagt, legen die Gefühle der Kinder Gottes offen. Die Psalmen zeigen uns, dass Gott sich nicht zu schade ist, auf die Gefühle seiner Kinder einzugehen. Christen werden durch die Schrift nicht dazu angehalten, ihre Gefühle und Eindrücke für sich zu behalten. Wir sind nicht dazu aufgerufen, im Leiden zu schweigen. Wir sind nicht dazu aufgerufen, stets ein Lächeln auf den Lippen zu haben und jedes Gefühl der Trauer zu unterdrücken. Der christliche Glaube ist auch nicht wie der Buddhismus, der versucht, durch das in sich gekehrt sein, das Leiden zu übertrumpfen und wegzumeditieren. Wir wollen dem, der unsere ganze Verzweiflung kennt, unser Leid klagen. Und wenn wir uns verlassen fühlen, dürfen wir zu dem gehen, der für uns verlassen wurde am Kreuz, damit wir erkennen, dass Gott uns niemals verlassen wird. Und jetzt beginnt der Kampf bei dem Psalmisten. Gleich im nächsten Vers sagt er, in Vers 9, des Tages wird der Herr seine Gnade aufbieten und des Nachts wird sein Lied bei mir sein, ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Vers 9 überrascht fast, nachdem man Vers 8 gelesen hat. Was denn nun? Ist Gott treu und für mich oder hat er sich gegen mich gewandt? Mein Gott, ich will ja daran glauben, dass du für mich bist, aber das, was ich gerade erfahre, lässt mich zweifeln. Auf der einen Seite der Glaube daran, dass Gott treu ist, dass Gott für mich ist. Auf der anderen Seite die Umstände, in denen ich mich befinde, die mich dazu bringen, daran zu zweifeln, dass Gott für mich ist. Und jetzt klammert sich der Psalmist an Jahwe, den Bundesgott, der zu seinem Bund steht. Und das ist hier wirklich interessant. Wir wissen vielleicht, dass das Psalmenbuch aus 5 Büchern besteht. Und der Psalm 42 und 43 leiten das zweite Buch ein. Und charakteristisch für das zweite Psalmbuch ist, dass hier meistens der Name, zu 95% der Name Elohim benutzt wird für Gott. Das erste Psalmbuch ist meistens der Name Jahwe, der für den Bund steht, für den Bundesgott. Und interessanterweise, hier in den Zweifeln, dort wo der Psalmist richtig damit zu kämpfen hat, mit dem Glauben daran, dass Gott für ihn ist, nennt er Gott Jahwe, den Bundesgott, der zu seinem Bund steht. Er klammert sich daran, dass Gott zu seinem Bund steht. Wir als Kinder Gottes kommen alle in solche Situationen, in denen wir uns fragen, ob es wirklich stimmt, dass mir alles zum Besten dient. Situationen, in denen wir ernsthaft beginnen zu zweifeln, ob Gott tatsächlich für uns ist. Und dann kommen Fragen auch wie bei den Psalmisten. Warum hast du mich vergessen? Warum muss ich trauernd einhergehen unter dem Druck meiner Feinde? Und der Druck wird größer, wie Vers 11 zeigt. Dort sagt er, wie Mord fühlt sich der Hohn meiner Bedränger an, wenn sie den ganzen Tag fragen, wo ist denn nun dein Gott? Ja, wir sehen hier wirklich einen Mann, der bis zum Boden zermürbt ist durch den Kampf, der in ihm tobt. Der Kampf zwischen dem Glauben daran, dass Gott für ihn ist, und den Zweifeln an diesem Glauben. Und er macht wieder das einzig Richtige. Er wendet sich wieder an sich selbst und gibt seinem Herzen diese Ausrichtung, die wir schon in Vers 6 gesehen haben. Warum bist du so aufgelöst, meine Seele? und warum bist du so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen, mein Retter und mein Gott. Ja? Wieder wendet er seinen Blick auf den einzigen Retter, auf Gott, auf Christus. Er wendet seinen Blick auf seinen Gott, der sein Retter ist, inmitten der Frage, ist Gott gegen mich? Auch wir können in solche Zweifel geraten, auch wir können so weit kommen, dass es sich so anfühlt, als habe sich Gott gegen uns gewandt, sodass sich das Leiden wie eine Strafe Gottes anfühlt. Und in solchen Momenten, Geschwister, gibt es für uns nur einen Weg. Schauen wir auf Christus, unseren Herrn und Retter, wie es auch der Psalmist getan hat. Rufen wir uns das Evangelium unseres Herrn ins Gedächtnis, das davon spricht, dass Christus für uns gestorben ist und dass Gott für die ist, die ihm glauben. Christus ist der Grund, warum Gott für uns ist. Christus ist der Grund, warum der Zorn Gottes nicht mehr auf uns liegt. Christus ist der Grund, warum alles, was uns geschieht, uns zum Besten dient. Und deshalb harre auf Gott, wenn du glaubst, dass Gott sich gegen dich gewandt hat. Harre auf Gott bedeutet, schau auf die Liebe, die er in seinem Sohn dir hat zukommen lassen. Und glaube, dass er niemals gegen dich ist. Sondern mit Jesaja 49, Vers 25 sagt, wer dich angreift, den werde ich angreifen. Das ist Gottes Zusage. Wer dich angreift, den werde ich angreifen. Dass Gott doch immer noch für mich ist, steht fest, wegen dem, was Christus getan hat. Er heißt Jahwe und er steht zu seinem Bund. Er ist der Gott deines Lebens und er ist wirklich für dich. Wenn wir jetzt zum letzten Abschnitt des Textes kommen, werden wir gleich zu Beginn merken, dass sich etwas ändert. Und zwar in dem Sinne, dass der Psalmist sich nun direkt in einem Gebet an Gott wendet und ihn anfleht. Er tut es zwar schon vorher, zwischendurch, aber jetzt sehr offensichtlich. Er wendet sich an Gott, an den Gott seiner Zuflucht, wie er in Vers 2 sagt, Psalm 43, Vers 2. Jetzt spricht er nicht mehr zu sich, sondern direkt zu Gott, und zwar durchgängig. Das ist der letzte Punkt, der dritte. Harre auf Gott und bete voller Hoffnung. Harre auf Gott und bete voller Hoffnung. Er bittet Gott, mit seiner Gerechtigkeit einzugreifen und ihm, den Psalmisten, Recht zu schaffen. Er betet, schaffe mir Recht, Gott. Führe du meinen Rechtsstreit mit einer unbarmherzigen Nation. Rette mich vor dem, der die Lüge tut und in der Ungerechtigkeit lebt. Und er wendet sich ehrlich mit seinen Fragen an Gott, die er schon vorher ausgesprochen hat. Hier im Gebet formuliert er sie sogar noch deutlicher. Er sagt nicht mehr, warum hast du mich vergessen, sondern er sagt, warum hast du mich verworfen? Er bleibt dabei, vor Gott ehrlich zu sein. Ich weiß, dass du für mich bist, aber alles, was ich sehe, ist ein nicht enden wollender Tunnel, Finsternis und Chaos. Und deshalb geht er einen Schritt weiter und betet, sende dein Licht und deine Wahrheit. Sie sollen mich leiten und mich bringen zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. Wir sehen hier ein Schöpfungsmotiv. Wir haben die Urflut in Vers 8 und nun betet der Psalmist, sende dein Licht, schaffe Ordnung, greif ein in mein Leben. Ich sehe nur Chaos. Auf dein Eingreifen will ich warten. Du wirst mich dahin bringen, dass ich voller Freude bin. Und er ist voller Zuversicht, wie der vorletzte Vers zeigt. So werde ich zum Altar Gottes kommen, zum Gott meines Jubels und meiner Freude. Und ich werde dich preisen auf der Zither, Gott, mein Gott. Merken wir was? Zu Beginn unseres Psalms hat er auch danach gefragt, wann werde ich vor Gott kommen? Und hier kommt die Antwort. Aber die Antwort ist kein Zeitpunkt, jetzt oder morgen, sondern eine große Zuversicht auf Gottes Handeln, auf Gottes Rettung. Ich werde kommen zu Gottes Altar. Ich werde kommen. Wie kann er plötzlich so voller Zuversicht sein? Denn Tatsache ist, rein äußerlich hat sich an der Situation ja nichts geändert. Aber, das glaube ich, es ist alles anders als am Anfang. In seinem Herzen hat ein Durchbruch stattgefunden, weil er sich immer und immer wieder auf seinen Retter ausgerichtet hat. Wieder, zum letzten Mal, wendet er sich selbst in Vers 5 an seinen Retter. Aber finden wir nicht auch, dass dieses Mal der Refrain irgendwie anders klingt? Irgendwie viel freudiger, viel hoffnungsvoller? Wieder richtet er sein Herz auf seinen Retter aus. Er, sein Retter, ist der Grund, warum er so hoffnungsvoll beten kann. Christus selbst ist der Grund, warum wir Mut fassen können und mit großer Hoffnung darauf warten können, dass Gott uns befreit aus unserem zermürbten Dasein. Harre auf Gott und bete voller Vertrauen. Warum können wir voller Vertrauen beten? Weil Christus unser Retter ist. Weil er der Sieger über Hölle, Tod und Teufel ist und weil wir mit ihm siegen dürfen. Wegen Christus dürfen wir hoffnungsvoll beten. Und das ist die Antwort, die bleibt. Harre auf Gott. Wir haben gesehen, dass die bleibende Antwort des Glaubens immer bleibt. Harre auf Gott. Warte voller Hoffnung auf sein Reden, auf seine Rettung, auf sein Eingreifen. Erinnere dich an die Zusagen Gottes in seinem Evangelium. Halte dich an seine liebevollen Zusagen, wenn deine Gefühle, deine Umstände und Zweifel dir etwas anderes sagen. Warum dürfen wir mit großer Gewissheit hoffen und beten? Wegen Christus und all dem, was er für uns getan hat. Amen.